Ja, hallo Sonja.
Hallo Claudia.
Wir hatten einen kleinen Unterbruch hier. Einmal aus technischen Gründen, einmal aus Krankheitsgründen. Ich war wirklich total krank. Das wäre gar nicht gegangen. Und du musstest ein komplett neues Programm lernen, damit wir hier aufzeichnen können.
Ja, ich habe versucht mit Camtasia und das war, wie soll ich sagen, es war so frustrierend, dass ich fast meinen Computer durch den Zimmer geworfen hätte. Noch, ich weiß nicht, wie viele Anläufe, nochmals probiert und probiert und probiert und dann ging es nicht zum Rendern und irgendwann habe ich gesagt, so, es geht schneller, einen neuen Programm zu lernen, als das Ganze zu reparieren und genau
Ja,
habe ich
ich
gemacht.
bewundere dich, ich hätte den Nerv nicht dazu, echt. Also ich bin ja technisch eine absolute Null, wirklich. Bin froh, wenn ich irgendwo einen Stecker in eine Steckdose kriege. Immer dafür sind andere zuständig. Aber jetzt sind wir wieder da, in gewohnter Manier, alle 2 Wochen mit vielen Geschichten aus der Praxis.
Das ist so, ja.
Hast du viel erlebt?
Ja, in letzter Zeit habe ich sozusagen Geschichten ein bisschen, nicht unbedingt alltäglich, aber es sind einfach mal Geschichten, wo ich denke, es ist alltäglich. Es sind die Alltagsgeschichten, aber ganz süße, süße Geschichten, aber auch, ich hatte ganz viele Fälle, wo man schon diesen Aha-Moment gehabt hat und wo ich die Eltern mitteilen konnte, okay, komm, das kannst du ändern oder da ist das Problem, da liegt das Problem. Und ich hatte eben auch so einen Fall und heute möchte ich auch ein bisschen darüber sprechen, über einen 5-jährigen Jungen. Und er war vor ein paar Jahren, also vor ein Jahr eigentlich bei mir, aber diesmal ging es um ganz starke, explosive Wutausbrüche. Und ich weiß, in der Vergangenheit hatte er schon ein bisschen mit Wut zu kämpfen, aber es war seit ein paar Wochen extremer Wutausbrüche. Also das heißt, dass wenn er angefangen hat zu toben, dann ging es ungefähr eine Stunde wirklich extrem, sodass auch sein jüngerer Bruder fast Angst von ihm gehabt hat, weil er so laut und so aggressiv und kein, also er hatte sich selber nicht im Griff. Und es waren die kleinsten Dinge, also etwas, was er nicht anziehen wollte, wenn er sich missverstanden gefühlt hat, wenn die Mutter Nein gesagt hat, wenn er nicht nach draußen gehen konnte, boom. Also es war wirklich präsent. Und für die Mutter kann man sich vorstellen, das war eine große Belastung. Wir wissen, wenn so etwas kommt, meistens hat es auch mit der Schutzfunktion zu tun, dass es eben eine Reaktion ist und nicht einfach ein Gefühl. Und bei ihm hat es auch bestätigt, weil nach diesen Episoden hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Und wir wissen, das ist ein typisches Anzeichen, dass wenn ein Kind so einen starken Wutausbruch hat und danach sich schlecht fühlt oder ein schlechtes Gewissen hat, das ist ein ganz klares Anzeichen, dass wenn sie die Situation kontrollieren oder kontrolliert hätten können, dann hätten sie es auch gemacht. Und das ist in diesem Fall ein Reflex gewesen. Deshalb haben wir die Sitzung so angefangen, dass wir auch mit dem Schutzfunktion gesprochen haben, sprich die Echse. Er durfte seine Reptiliengehirn oder Echsengehirn visualisieren und fragen, was, ja genau, was ist da los? Was machst du? Warum habe ich diese Wutausbrüche? Und er ist 5, also man kann sich schon vorstellen, ich musste da mit Tricks und alles Mögliche mit ihm arbeiten, aber es ging recht gut. Und er sagte eben, dass die kleine Echse in seinem Kopf einen Wutschalter eingeschalten hat. Und er konnte mir ganz genau zeigen, also rechts bei ihm jetzt war es rechts im Kopf, eigentlich im präfrontalen Kortex. Und dann wollte ich wissen, okay, seit wann? Seit wann ist es so, dass deine Schutzfunktion diesen Schalter eingeschaltet hat? Seit wann ist die Wutschalter eingeschaltet? Und wir gingen eben vor ein paar Wochen, weil seit ein paar Wochen erst ist das Anliegen da. Und er stand neben seinem Vater und sein Vater hat telefoniert. Und sein Vater sagte, richtiger Stress, boah, wir haben mega viel Arbeit. Und für ihn in diesem Moment, als er gehört hat, als sein Vater gesagt, boah, das ist ja, wir haben mega viel Arbeit, Er spürte einen starken Trauer in den Füßen. Also eigentlich hat er gesagt, in meinen Zehen ist da ein blauen Trauer, weil ich weiß, viel Arbeit, Papi wird viel weg sein und ich vermisse ihn jetzt schon. Und es war die Trauer, dass Papa nicht da ist. Dann hat er gesehen, dass von den Füßen her ein Kabel hochging zum Kopf, genau zu diesem Wutschalter. Die Alarm im Kopf ging los. Und seine Schutzfunktion wurde aktiviert. Also, was wir eigentlich hier herausgefunden haben, ist, dass Trauer das Problem ist, nicht Wut, sondern hier ist ganz klar, Trauer ist die darunterliegendes Gefühl und Wut war die Reaktion. Also, wir haben das in anderen Folgen, haben wir das schon mal besprochen, weil Trauer sieht man nicht so, oder man hört es besser gesagt, man hört es nicht so, aber Wut hört man und sieht man gut, weil man laut ist, weil man explodiert in diesem Moment. Und es war eigentlich so, dass seine Schutzfunktion wegen diesen Trauer die Wut benötigt hat, um eigentlich zu sagen, es geht mir nicht gut, ich bin total traurig, ich vermisse meinen Vater und ich brauche meinen Vater. Und das Missverständnis war von seinem Reptiliengehirn, wenn ich laut schreie, dann wird mein Vater mich hören. Wird er kommen, wird mich trösten und dann bin ich nicht mehr traurig. Also es ist schon spannend, wie unser Gehirn so funktioniert und wie das eigentlich einen klaren Ablauf, einen klaren Schema hat. Aber auf dem rationellen Ebene ist es nicht immer das Richtige. Aber wir wissen, unser Reptiliengehirn ist nicht rationell, ist nicht logisch. Es reagiert rein instinktiv. Also was hier gespeichert wurde, Papi ist weg und wenn ich traurig bin, dann geht diesen Alarm los. Die Schutzfunktion führt dazu, dass er schreit und explosiv reagiert und hofft, dass mein Vater mich hört. Aber wir wissen, dass auch wenn der Vater weg ist und arbeitet, wird er seinen Sohn nicht hören. Und das ist genau da haben wir angefangen, wirklich zu diesem Perspektivenwechsel, dass er mit seinem Vater spricht und die Gefühle sagt und dass der Vater hilft, in diesen inneren Dialog die Trauer aus den Füßen zu holen, die Vater umarmen, die Trauer weg. Und was er wollte, ist ganz, ganz viel Stabilität in den Füßen, also eigentlich eine Sicherheit. Und als der Vater ihn umarmt hat, hat man gespürt, durch seinen ganzen Körper bis zu den Füßen hat er wieder diese Sicherheit gespürt, auch wenn der Vater nicht da ist. Natürlich auch diese Liebe. Wir wissen, Kinder, die brauchen Sicherheit, ist das Wichtigste. Es hat ja auch mit Überleben zu tun. Gut, dann war das mal mit dem Vater und dann kam das Missverständnis durch das Reptiliengehirn, dass der Schrein eigentlich nichts bringt. Nur Probleme. Also es ist, aha, okay, dann brauchen wir das Schreien nicht, weil auch wenn ich laut schreie, auch wenn ich leid bin, hört mir mein Vater sowieso nicht, weil er nicht zu Hause ist und deshalb ist es nicht nötig. Aha, okay, gut, dann können wir den Wutschalter eigentlich abstellen und wir haben es dann auch abgebaut. Jetzt war es für mich, das wird die eine Etappe von dieser Sitzung und die zweite war für mich sowas von interessant. Und zwar, es ging um den präfrontalen Kortex. Wir haben hier diesen Cockpit, gell? Und wir wissen, wir schauen die unterschiedlichen Steuerräder rechts für den Körper. Wie kannst du deinen Körper steuern? In der Mitte kannst du deine Konzentration steuern und dann also Entschuldigung, links und dann auf die rechte Seite war dann die Steuerung von den Emotionen. Jetzt, ich habe ja vorher gesagt, weißt du noch, wo ich gesagt habe, wo die Wutschalter war? Die war rechts genau da, wo man normalerweise die Steuerrad im Cockpit finden würde. Nämlich da werden die Emotionen gesteuert. Und als er diesem Cockpit hineingeschaut hat, die Steuer war gar nicht da. Da war ein riesengroßes Loch. Das heißt, er hatte gar kein Steuerrad. Durch dieses explosives Verhalten und die explosive Wut hat es diesen ganzen Teil wie wegexplodiert. Kein Steuerrad, keine Möglichkeit, seine Emotionen zu steuern. Und als er dann den präfrontalen Kortex, also eigentlich diesen Cockpit, wieder in Ordnung gebracht hat und den Emotionssteuerrad wieder installiert hat, dann hat man anhand von seiner Körpersprache bemerkt, wie er erstaunlich entspannt wurde. Das war echt, echt spannend. Und dann im Nachhinein mit der Mutter gesprochen und gesagt, wenn noch irgendwo Wut ist, dann ist es nicht Wut, sprich die Trauer an und nicht Wut. Umarme, ich weiß, dass du traurig bist oder irgendetwas macht dich traurig, was macht dich traurig? Und dass sie regelmäßig auch anschauen, dass es im Cockpit alles in Ordnung ist. Und ich denke, ich hatte viel solche Geschichten. Es ist einfach, aber trotzdem ziemlich mächtig.
Oh ja, absolut. Und mega, also es ist wirklich ein süßer Fall. Also konnte gerade schön mitgehen. Und weißt du, dieses laute Schreien, das ist ja was ganz Frühkindliches. Also als neugeborenes Baby hast du gar keine andere Möglichkeit, um zu signalisieren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, dass du vielleicht Hunger hast oder so. Und Kinder dürfen dann mit zunehmendem Alter lernen, dass man nicht mehr schreien muss, sondern reden kann. Und da hast du ihm natürlich jetzt extrem geholfen. Extrem geholfen. Er weiß jetzt, es liegt eigentlich, es ist keine Wut, es ist eben die Trauer. Und Wut, das haben wir, wie du schon gesagt hast, schon ein paar Mal gesagt, ist immer ein sekundäres Gefühl. Da liegt immer ein anderes Gefühl darunter. In diesem Fall war es Trauer. Aber weißt du, erinnerst du dich? Du hast gesagt, ja, die Wut war nicht wahrnehmbar, man sieht sie nicht so. Das liegt doch auch daran, dass Wut immer wieder, Entschuldigung, Trauer immer wieder weggedrückt wird. Das ist ja so ein schweres Gefühl. Das ist da wirklich ein Gefühl, was einem so die Lebensfreude raubt auch. Und erinnerst du dich an meinen letzten Fall mit der weinenden Blase, weil eben die Gefühle, die Trauer nicht zugelassen waren? Und da sieht man schon, was das eben ausmacht, wenn man Gefühle wegdrücken muss oder sie gar nicht wirklich so wahrnimmt. Ich meine, dein Fünfjähriger, das ist ein fünfjähriges Kind. Das ist eine Riesenentwicklung, die er jetzt da gerade machen konnte bei dir in der Praxis. Und das ist natürlich wunderbar. So
Aber
schön.
ich denke, was auch hier speziell ist, ist, dass wie unser Gehirn funktioniert, dass wir doch die Trauer ausüben, aber auf
Ja,
eine
klar.
ganz andere Art und Weise. Also es ist wie, dass man kann unterdrücken, 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 aber irgendwann und irgendwie kommt es raus. Sei das durch Schreien, sei das eben durch Bettnässen, sei das durch andere, es kann auch psychosomatisch.
Genau.
Irgendwann kommt es raus und bei ihm war es die Trauer, die in Form von Wut herausgekommen
Ja.
ist. Und da es ist unsere Gefühle, die sind halt wie Gift. Und irgendwie muss es aus dem Körper herauskommen. Sei es mit Singen, mit Tanzen oder eben negativ durch Wut oder Bettnässen oder psychosomatisch.
Ja, ganz genau, ganz genau. Wir können Gefühle nicht einfach wegeliminieren. Macht keinen Sinn, denn die haben ihren Grund. Aber sie werden halt zu oft verdrängt. Und dann manifestieren sie sich auf andere Art und Weise oder geben sich Ausdruck auf andere Art und Weise. Und ich meine, weißt du, Trauer ist ja auch so ein Gefühl, das einen oft so ein bisschen hilflos macht, machtlos macht. Und Hilflosigkeit, Machtlosigkeit macht wütend. Weil Wut ist so der Gegenspieler. Wenn man hilflos ist, ist man bewegungsunfähig. Und Wut gibt so eine Kraft im Körper. Dann kämpfst du und schreist du und beißt du und kratzt du. Also es gibt eben diese Energie und deshalb ist das ein guter Gegenspieler gegen Hilfe und Machtlosigkeit. Wow, hey cool. Ich freue mich, dass du gerade so schöne Sitzungen hast. Ich habe gerade so ein bisschen, ich sag mal, eine schwere Zeit in meiner Praxis. Ich habe gerade ziemlich, klingt blöd, aber traurige Fälle. Wirklich Fälle, die mir nahe gehen, wo ich denke, wo, was los heutzutage? Was ist heutzutage los? Aber ich erzähle dir jetzt einen Fall eines 11-jährigen Jungens, der war letzte Woche bei mir und kam mit seiner Mutter und ich muss vielleicht in seiner Biografie etwas ausholen. Er lebt alleine mit seiner Mutter. Die Mutter war 40, als sie schwanger wurde mit ihm, ist also jetzt 51 Jahre alt, hat nie mit dem Kindsvater zusammengelebt. Das waren Arbeitskollegen, die hatten eine Freundschaft plus und daraus ist dieses Kind entstanden. Der Kindsvater hat aber von Anfang an Verantwortung übernommen, pflegt auch Kontakt zu seinem Sohn. Der Junge geht 14 täglich zum Papa und so stimmt das anscheinend für alle. Und die Mutter hat mir den Jungen angemeldet mit der Diagnose Depression. 11.
Oh.
Ja. Und da wird mir schon mal das Herz schwer, weißt du, weil ich denke, mit 11, da solltest du so mitten im Leben stehen und diese ungebändigte Lebenskraft noch spüren, und da kommt ein depressives Kind. Und sie hat ins Datenblatt geschrieben, seit circa 2 Jahren, also vor circa 2 Jahren hat das begonnen, als er 9 war, dass er immer zurückgezogener wurde, trauriger wurde, es wurde immer schlimmer, er verweigert fast das Essen. Also er hat keinen Appetit. Er würde gerne essen, aber er mag nicht. Und er wurde dann beim Kinderarzt, also war beim Kinderarzt, der hat ihn weitergeleitet an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Dort wurde er unter die Lupe genommen, da kam der Stempel depressiv und Medikamente, Antidepressiva. Und damit geht es auch nicht besser. Und er war dann noch, ich glaube, 9 Monate bei einem Kinderpsychologen, das hat aber auch keine Besserung gebracht. Und jetzt kam er zu mir. Und mein erster Eindruck von diesem 11-jährigen Jungen war, ich habe einen 5-Jährigen vor mir. Der war ganz leise, wie ein Mäuschen. Ich habe den kaum verstanden, wenn er gesprochen hat. Hat sich immer hinter seiner Mama versteckt, die Mama sehr präsent. Ich sage nicht laut, aber ja, sie nimmt Raum ein. Und fast jede Frage, die ich gestellt habe, hat die Mutter für ihr Kind beantwortet. Und da wurde mir ein bisschen flau im Magen, da habe ich gedacht, okay, ich beende jetzt das Vorgespräch und beginne mit dem Jungen zu arbeiten. Ich mache es jetzt ganz kurz, weil ich zu diesem Thema noch ein bisschen mehr sagen möchte. Dieser Junge hat in seinem Leben ein einziges gleichaltriges, einen gleichaltrigen Freund, das ist sein Cousin. Der Junge wird seit der 2. Klasse zu Hause von seiner Mutter beschult. Ein Stundenplan, wie ihn andere Kinder haben, wo man am Mittwochnachmittag frei hat und sich treffen kann, hat er nicht, weil die Mutter findet es wichtig, dass er dann das Gelernte vom Morgen am Nachmittag auch real umsetzt. Sie machen tolle Sachen, die sind viel in der Natur und machen zu Hause Experimente. Die Mutter ist Gymnasiallehrerin, die darf das, die darf zu Hause unterrichten. Dieser Junge ist seit der 2. Klasse nur an der Seite seiner Mama. Und dann habe ich, sie hat mir das nicht erzählt, er hat mir das erzählt. Und da habe ich gesagt, wieso, wie kam es zu dieser Entscheidung, dass du zu Hause beschult wirst? In der 1. Klasse war er noch in der Schule. War es da so schwierig für dich? Da hat er gesagt, nein, ich hatte Spaß. Aber meine Mama hat es besser gefunden. Hey, ganz ehrlich, Sonja, ein 11-jähriges Kind, das nur ein einziges, im Umfeld ein einziges anderes Kind hat, das gleichaltrig ist und mit dem man sich vielleicht einmal im Monat treffen kann an einem Sonntag, ansonsten nur um die Mutter rum, keine Gleichaltrigen, mit denen er spielen kann, mit denen er sich messen kann, austauschen.
Sein
Das muss doch depressiv machen. Ich hätte schreien können, wirklich. Und wir haben natürlich, also wir haben dann geguckt, was kannst du machen in deinem eigenen Handlungsbereich, ohne die Mama da mit einzubeziehen, wo kannst du für dich Grenzen setzen, wo kannst du deine Wünsche und deine Bedürfnisse äußern, damit sie hörbar sind, weil er spricht ja so ganz leise. Er ist sich gar nicht gewohnt, für sich selbst zu sprechen. Und im Verlauf der Sitzung wurde er immer lauter. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe im Nachgespräch, ich arbeite weiter mit dem Jungen, ich habe im Nachgespräch die Mutter natürlich dann befragt und gesagt, woran liegt es? Also dein Kind ist so traurig, weil es alleine ist. Was alleine? Wir sind ganz viel unterwegs gemeinsam. Ja, gemeinsam. Aber er ist 11. Andere 11-jährigen Jungen ziehen sich schon in ihre Höhle zurück und hängen ein Schild an die Tür, Eintritt verboten. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und er ist die ganze Zeit. Und da habe ich gesagt, was war die Entscheidung? Warum wird er zu Hause unterrichtet? Da hat sie gesagt, ja, er war in der 1. Klasse und bis dahin war er ein ganz anständiges Kind. Ein anständiges Kind, Sonja. Und dann kam er in der 1. Klasse halt mit Worten und Ausdrücken nach Hause, die ihr nicht gefallen haben. Und sie sagt die Mutter, Sie möchte ihr Kind selber prägen, sie möchte diese fremden Einflüsse von außen von ihm fernhalten und dafür sorgen, dass das ein aufrechter Mensch wird. Habe ich gesagt, ja, vielleicht aufrecht ist er, aber er ist unglaublich traurig und einsam. Weißt du, in der Innenwelt sah er sich auf einem weißen kleinen Stern im Dunkeln all, ganz alleine. Und mir kam gerade so das Bild vom kleinen Prinzen in den Kopf. Und das ist ja auch für mich die schönste Geschichte, die es gibt. Aber da war so eine unfassbare Einsamkeit, so eine Hilflosigkeit, sich ausgeliefert fühlen, all dem, was da rund um ihn herum noch rumschwirrt, vielleicht aber nichts tun zu können. Und so ein Gefühl als 11-jähriger Junge. Boah, mir wurde so, so, so schwer ums Herz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe wirklich ein ernsthaftes Gespräch mit der Mama nachher geführt, habe gesagt, hey, dieses Homeschooling ist gut gemeint. Ich weiß, sie handelt aus Liebe. Ich weiß, dass sie nur das Allerbeste für ihr Kind will. Aber das, was sie als das Beste anschaut, ist eben nicht das Beste für das Kind. Einfach nicht das Beste für das Kind. Und es mag Kinder geben, die profitieren im Homeschooling. Ich kenne aber im eigenen Umfeld Leute, die das versucht haben und das ganz vorzeitig abgebrochen haben. Eben weil es gar nicht so gut tut. Man vergisst immer, dass Kinder in der sozialen Interaktion ganz, ganz viel lernen. Ganz, ganz viel lernen. Und das sind Dinge, die sie können müssen. Und also, das war für mich so ganz, ganz ein eindrücklicher Fall in der Praxis, wo ich gedacht habe, boah, was mache ich da für einen schweren Job? Warum so schwere Gefühle? Und das sind dann wirklich, weißt du, das sind Sitzungen, die nehme ich mit nach Hause. Da grenze, also kann ich mich fast nicht abgrenzen. Da mache ich mir ganz viele Gedanken. Und deshalb möchte ich hier noch ein bisschen reingehen. Ich habe schon mal zu dir gesagt, ich habe im Moment, also im Moment jetzt sicher einem Jahr, extrem viele Anfragen von Müttern, die sagen, ja, mein Kind hat so kein Selbstvertrauen. Es getraut sich nichts, es ist so scheu, ich möchte, dass es selbstbewusster wird. Und geht's nicht auf einzelne Fälle ein, aber ich kann dir sagen, im großen Modo, wenn ich all diese Fälle, die ich gehabt habe, so analysiere, liegt es nicht am Kind. Boah, und jetzt bin ich ganz böse. Ich bin wirklich, ich weiß, ich bin böse. Es liegt an den Mamas, die versuchen, jegliches Unheil, jegliche Gefahr, alles von ihrem Kind fernzuhalten, die wie so, ja, man sagt dazu ja Helikoptermütter, die so völlig überengagiert rund ums Kind herumhuschen, jedes Kieselsteinchen aus dem Weg räumen, damit das Kind nicht hinfällt. Am Schulschluss vor dem Klassenzimmer stehen und mit dem Lehrer die Note diskutieren, weil sie eben nicht gut genug war und das Kind doch wirklich was getan hat dafür. Leute, das tut unseren Kindern nicht gut. Punkt. Es gibt keinen einzigen Grund. Ui, ich merke, ich engagiere mich gerade. Es gibt keinen Grund, unsere Kinder so überzubehüten. Das schadet ihnen. Und ich weiß, jede Mama macht das aus allergrößter Liebe. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Ich erinnere mich, als meine Tochter noch klein war, ich hätte sie auch am liebsten in Zuckerwatte eingepackt und mit Glitzer bestäubt und gesagt, oh, erstens bleib so klein und so süß und so lieb und so unbeschädigt, wie du jetzt bist. Aber es ist nicht die Realität. Und wenn wir als Eltern Kinder haben möchten, die als Erwachsene im Leben bestehen, dann müssen wir ihnen beibringen, Frust auszuhalten. Ja, du hast vielleicht für eine Prüfung gelernt und nein, es hat nicht gereicht für eine tolle Note. Bist du umgefallen? Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Oh, du bist vielleicht auf dem Spielplatz umgefallen, hast dir dein Knie aufgeschürft. Geht deswegen nicht gleich in die Notaufnahme, meine Güte. Wenn die Mütter schon die ganze Zeit mit solchen Ängsten um ihre Kinder rumschwirren, dass der Frust eben, dass das Prüfungsergebnis zu wenig gut war, dein Kind wirklich schädigt oder dass das Kieselsteinchen im aufgeschlagenen Knie zur Blutvergiftung und zum unmittelbaren Tod führen wird oder dass es dein Kind nicht schafft, mal die Zähne zusammenzubeißen und das durchzuziehen, auch wenn es gar keinen Spaß macht. Wenn wir da schon voller Ängste sind, wie soll das eigene Kind selbst vertrauen? Vertrauen aufbauen. Wie soll so ein Kind erfahren, dass, wenn sogar ein Knochen gebrochen ist, dass der Körper das wieder heilen kann? Dass sie eine wunderbare Maschine haben, ein Körper, der alles über Nacht wieder instand setzt, der gesund ist, der voller Kraft ist. Kinder sind voller Lebenskraft, voller Gesundheit. Es wird schon gut gehen. Liebe Mütter, entspannt euch. Es ist wirklich in fast allen Fällen liegt es genau daran, dass die Kinder nicht die Gelegenheit haben, sich auszuprobieren, Frust zu erleben. Ja, gehört auch zum Leben. Eben Durchhaltevermögen zu entwickeln, mentale Muskeln zu bilden. Und Kinder, die das nicht können, werden mit Sicherheit keine erfolgreichen Erwachsene. Also ich meine nicht erfolgreich, die werden mal viel Geld verdienen. Es geht viel früher los. Die werden ziemlich große Mühe haben in einer Berufsausbildung, wo sie mit Kritik umgehen können müssen. Weil der Ausbildner da nicht mit Wattebäuschen wirft und sagt, hör zu, das verlange ich, jetzt gib mal Gas. Und die Berufsschule oder der Berufsschullehrer einer Mutter, die vor der Tür steht, ins Gesicht lacht und sagt, hey, ich habe 300 Schüler hier, auf Wiedersehen. Also, weißt du, was ich meine? Dieses
Also,
gut gemachte Behüten und Überbehüten macht ganz unfähige Kinder. Die müssen ganz viel nachholen, wenn sie erwachsen sind.
allgemein im Leben, alles ist Learning by Doing.
Ja.
Das Learning by Doing bedeutet auch, das zu machen, das Selbstbewusstsein, mich selbst wahrzunehmen und bewusst zu nehmen, was kann ich, was kann ich nicht. Wo sind meine Grenzen? Wie ist es im Umgang mit anderen Menschen? Und wenn ich das nicht, wenn es immer wieder beschützt wird und ich das nie testen kann, dann kann ich das Learning by Doing ja gar nicht einsetzen. Also, wie kann ich in Konfliktsituationen umgehen, wenn diesen Konflikt immer aus dem Weg geräumt wird? Wie kann ich in schwierigen Situationen mich wieder aufbauen, wenn das immer von den Eltern oder den Müttern gemacht wird? Und ich denke, was viele Eltern oder vor allem Mütter denken, ist, dass sie von der Realität beschützen müssen. Das Problem ist, wir leben in die Realität und irgendwann muss man loslassen. Und ich meine, man kann das Kind nicht bis 40, 50 und so weiter beschützen und behüten. Irgendwann werden sie mit der Realität konfrontiert. Und wenn sie nicht vorbereitet wurden, mit der Realität umzugehen, dann haben wir halt Kinder, die nicht selbstbewusst sind. Die wissen nicht, wie man mit der Realität klarkommt, weil es nicht beigebracht wurde. Und das ist, ich denke, das Schwierigste im Allgemeinen ist das Loslassen und das Vertrauen. Ja, vielleicht werden sie sich verletzen, vielleicht werden sie blaue Flecken haben, vielleicht werden sie mal traurig. Vielleicht fühlen sie sich angegriffen, aber im Allgemeinen, diese Welt besteht ja nicht nur um positive Emotionen, sondern auch negative Emotionen. Und es sind eben die negative Emotionen, die man auch lernen muss, wie gehe ich damit um? Und selbstbewusst, es ist, wie man sagt, ich nehme mich selbst bewusst wahr. Ich nehme mich bewusst wahr. Und wie kann ich mich wahrnehmen, wenn ich mich nicht ausbreiten kann, wenn ich mich nicht ausfalten kann, wenn ich nicht testen kann, dann kann ich mich ja nicht bewusst wahrnehmen, weil ich nicht die Gelegenheit dazu gehabt habe. Und es hat aber auch damit zu tun, dass es diesen TikTok und Instagram und Facebook, alle haben Ratschläge, ja nicht dies, ja nicht das, ja nicht dies, ja nicht das. Und dass diesen Instinkt eben von den Müttern nicht mehr so vorhanden ist, wie es gewesen ist.
Das
Bei
ist so. Und weißt du, entschuldige, heutzutage haben so viele Mütter Angst, ihre Kinder zu erziehen, Angst, irgendwas falsch zu machen. Und ich möchte hier wirklich sagen, liebe Mütter, habt da keine Angst. Ich komme aus einer Generation, ich wurde von einer Kriegsgeneration erzogen. Das waren traumatisierte Erwachsene, die uns Kinder erzogen hatten. Da ging es nicht um bedürfnisorientierte Erziehung, da ging es um autoritäre Erziehung. Mama hat Nein gesagt, dann bleibt es bei Nein und da wird nicht diskutiert. Und hey, unsere älteren Generation, die Generation, die hat Fehler gemacht, haufenweise. Es gab so vieles, was ich bei meiner Tochter anders gemacht habe. Aber wir leben noch, wir haben das überlebt, wir haben daraus gelernt, wir haben vielleicht andere Stärken daraus gewonnen. Also glaubt, man sollte wirklich nicht glauben, dass man, wenn man mal auf den Tisch klopft zu Hause und sagt, so jetzt ist aber mal Ruhe hier, dass man die Kinder kaputt macht, das ist Blödsinn. Denn das ist eine Realität da draußen. Was unsere Aufgabe als Eltern ist, ist unsere Kinder fit zu machen für die vielen, vielen langen Jahre, wo sie erwachsen sind und sich alleine durchschlagen müssen. Und das sage ich ganz bewusst, weil ich höre ganz oft von Eltern, ja, aber ich will doch, dass mein Kind eine glückliche Kindheit hat. Und dann sage ich immer, berechne mal das Verhältnis von Kindheit zu Erwachsenenleben. Also, ich sag mal, die Kindheit ist mit 10 vorbei, nachher kommt schon fast die Pubertät. Also 10 glückliche Jahre in Zuckerwatte eingepackt versus, ich sage jetzt mal, 70, 80 Jahre als Erwachsene ohne Skills, ohne Fähigkeiten, allen schrecklichen Gefühlen hilflos ausgeliefert, kein Durchhaltevermögen, aber auch deshalb. Kein Selbstvertrauen, kein Stolz, kein Wissen, ach, das schaffe ich schon irgendwie. Auch nicht dieses Vertrauen ins Leben, ah, das wird schon irgendwie gut gehen. Und das tut mir so leid für die jungen Leute. Das ist einfach, das ist, wir schaden unseren Kindern, wenn wir so, wenn wir sie so behüten. Die Kinder sollen raus, die sollen mit dem Fahrrad rumfahren, die sollen vom Fahrrad fallen und sich mal ein Knie aufschlagen. Also ich wünsche keinem Kind was Böses, aber. Es ist, ich weiß es noch aus meiner Kindheit, es war immer faszinierend zu beobachten, was mit so einem offenen Knie passiert nachher. Wenn es verschorft und wenn es dann juckt und natürlich tut es weh ein paar Tage, aber meine Güte, es wird eben wieder gut. Und gerade wenn Mütter ihre Kinder mir bringen wegen diesem Thema Selbstvertrauen, ist immer meine erste Frage, sind sie selbst oder bist du selbst auch bereit mitzuarbeiten? Denn Selbstvertrauen zu gewinnen ist Erfahrungssache. Ein Kind darf erfahren, dass es sich selber vertrauen kann. Und diese Erfahrung kann es nur machen, wenn man es eben sie machen lässt. Weißt du?
Ja,
Ich
also das
wünsche mir so sehr.
Kind kann nur sich selber vertrauen, wenn die Eltern das Kind auch vertrauen. Weil ich meine,
Richtig.
sie schenken am Kind Vertrauen, dass sie sich selber auch vertrauen. Also es ist wirklich ein das, was man vermittelt, spürt das
Ja.
Kind und merkt, ah, ich kann mich vertrauen, weil meine Eltern mich auch vertrauen. Weil ich
Natürlich.
meine, wenn wir an uns selber denken, was hat uns in unserem Leben am meisten geholfen? Am meisten geprägt, vielleicht auch geholfen. Das waren die herausfordernden Momente, wo wir gezwungen waren, Entscheidungen zu treffen. Es waren die Momente, die eben nicht einfach waren, aber für uns hat es trotzdem zu Klarheit geführt. Und wir erlauben uns, solche Dinge zu erfahren, zu erkennen, das ist nicht gut und das ist gut. Oder ich habe jetzt aus dieser Situation etwas gelernt. Und es ist eben genau das, was viele Eltern nicht ihren Kindern erlauben, das zu erleben. Nämlich wie die Realität. Und ich komme zurück auf die Realität, weil auch in diesem Fall, wo du beschrieben hast, den Jungen, er wurde von der Realität beschützt. Und das
Ja.
Problem ist, die Realität wird uns nachholen. Die
Ja,
kommt.
klar.
Die kommt. Und wenn das
Logisch.
Kind immer von der Realität beschützt, 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 und die Realität ist auch, hat ja auch gute Momente, aber wenn man das Kind immer beschützt von der Realität, die wird kommen. Spätestens in der
Natürlich.
Pubertät oder beim neuen Arbeitsstellen oder irgendwann kommt die Realität und die packt diesen Menschen nicht in Watten ein, sondern die ist knallhart. Und wenn das Kind nicht von dem Fundament her vorbereitet wurde, das sind die Menschen, die dann fallen. Das sind die Menschen, die nicht zurechtkommen mit diesen schwierigen Momenten in der Realität, weil sie als Kind von der Realität beschützt wurden.
Genau, ganz genau. Deshalb sage ich, es ist ein Bärendienst an den Kindern, sie so über zu behüten. Ich hatte Mütter, die haben ihre Drittklässler noch täglich in die Schule begleitet, damit ja nichts passiert. Ganz oft sage ich, liebe Mama, komm mal, setz dich hin, wir arbeiten mal an deinem Vertrauen, an deinen Ängsten, weil es sind die Ängste der Eltern und nicht der Kinder. Kinder kommen ganz vertrauensvoll zur Welt und haben ganz, ganz viel an Lebenskraft, was die sie entwickeln und entfachen wollen. Die wollen sich entwickeln, die wollen sich ausprobieren. Und deshalb wirklich, Selbstvertrauen ist nicht etwas, was wir in der Praxis mit einem kleinen Hokuspokus, mit einer Exe oder was auch immer, einfach herzaubern können. Das ist was, was ein Kind entwickeln darf, was es spüren darf, was es erfahren darf, unterstützt von den Eltern, die in die Fähigkeiten ihrer Kinder eben Vertrauen haben. Oder eben einfach Vertrauen, ich sag's ganz lapidar, Vertrauen ins Leben. Ich habe so oft, das ist bei uns noch ein stehender Spruch zu Hause, ich habe so oft zu meiner Tochter, meine Tochter war eher ein bisschen eine Vorsichtige, habe ich gesagt, komm, mach einfach mal, das wird schon gut gehen. Und die hat mir das irgendwann, am Frühjahr, was sie als erwachsen war, sie gesagt, das hat immer zu mir gesagt, das wird schon gut gehen. Habe ich gesagt, ja, darauf habe ich vertraut und siehe da, es ist gut gegangen. Und dieses einfach machen lassen. Natürlich gehen wir nicht hin und sagen dem Kind, hier hast du den Flammenwerfer, mach mal ein Feuerchen. Das macht keine Mutter. Ja, es war. Aber so alltägliche Herausforderungen, einen Schulweg bewältigen, mit Gleichaltrigen spielen, auf Bäume klettern, wie Sohn ja immer sagt, oder Fahrrad fahren oder was auch immer. Bitte ermöglicht das euren Kindern, es wird schon gut gehen. Schlusswort für meine Tirade. Aber es ist wirklich was, was mich extrem beschäftigt in letzter Zeit. Wirklich nicht nur, weil eben so viele Kinder bei mir in der Praxis sind mit diesem Thema. Einfach ganz generell sollten wir lernen, wieder mehr ins Leben und unsere Kinder zu vertrauen. Und es würde sich alles wirklich entspannen und wunderbar entwickeln.
Und uns mehr auf den Instinkt verlassen und nicht auf YouTube.
Ja,
Oder
sowieso.
so.
Ja, sowieso. Also das würde ich sowieso. Die You und Insta und YouTube und TikTok-Kanäle, schaltet das aus. In dieser Zeit kümmert ihr euch lieber um eine gute Zeit mit euren Kindern. So, so habe ich es mal wieder gesagt.
So, Schluss für heute, gell?
Ja, richtig. Ich muss gleich in die Praxis. Es läuft, aber heute habe ich keine Selbstvertrauen-Themen. Doch stimmt nicht eins. Doch, der erste ist mit diesem Thema da. Aber
Aber jetzt weißt du, was zu tun ist, wenigstens.
sowieso, ich weiß immer, was zu tun. Hey, liebe Sonja, ich wünsche dir in den nächsten 2 Wochen viele schöne Sitzungen.
Dir auch viel, viel, viel Erfolg und ja, viel Sonnenschein in der Praxis.
Jawohl, genau. Hey, bin gespannt, was du mir in 2 Wochen erzählst.
Bin ich auch. Bis dahin.
Bis dann, tschüss, Sonja.
Claudia, ciao.